Hallo und willkommen zur heutigen Frick-Radio-Sendung zum Thema Zwei Eltern-Selbsthilfegruppen stellen sich vor, die Rheumalis und Lobby for Kids. Oder wie lebt man mit kindlichem Rheuma und mit Hyperinsulinismus? Im Studio begrüße ich Frau Formanek. Hallo.
Grüß Gott.
Ihr Sohn hat kindliches Rheuma oder jetzt schon jugendliches Rheuma. Und Frau Promussers, Sie sind die Tochter von einer unter Anführungszeichen besonderen Tochter. Wie würden Sie Ihre Krankheit beschreiben?
Das ist eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung, nennt sich Hyperinsulinismus und für den Laien leicht erklärt ist es eigentlich das Gegenteil von Diabetes. Also zu viel Insulin, zu wenig Zucker.
Was waren so Ihre belastendsten Erfahrungen mit Ärzten, Lehrern oder anderen Personen in Ihrer Umgebung?
Also das Belastendste für mich war eigentlich, dass ich keinerlei Informationen bekommen habe. Das heißt, man erhält die Diagnose, wird dann heimgeschickt und weiß nichts. Man sollte eigentlich dem Kind helfen und ist selbst eigentlich irrsinnig hilflos, weil man keinerlei Informationen hat, was die Krankheit überhaupt betrifft.
Sind Sie das Belastendste, ist die Diagnose zu bekommen, aber...
Und dann allein gelassen zu werden eigentlich.
Allein
damit.
Zu sein damit. Ja. Und wie war das bei Ihnen, Frau Promussers, haben Sie überhaupt mal so direkt eine Diagnose mal bekommen?
Die Diagnose hat sehr lang gedauert, weil die Krankheit so selten und so unbekannt ist, dass es einmal 6 Wochen gedauert hat, bis man überhaupt draufgekommen ist, was mit dem Kind los ist. Und darauf kann ich den Ärzten eigentlich keinen Vorwurf machen, auch wenn ich natürlich auch Probleme gehabt habe, aber es war einfach zu wenig bekannt. Ja? Und definitiv hat die Uniklinik an meiner Tochter sehr viel weiter gelernt. Wir waren sehr, sehr lange im Spital, also beinahe 7 Monate. Und das war auch schlimm, weil auf der einen Seite war es gut aus heutiger Sicht, weil natürlich war ich völlig hilflos gewesen. Ich war Alleinerzieherin mit dem Kind. Wenn wir nicht genau abgecheckt hätten, welches Management sie braucht, und das hat eben viel Zeit gebraucht, dann wäre das Kind einfach gestorben. Ja, und ich hätte alleine daheim überhaupt nicht handeln können. Mhm. Ja, natürlich war das trotzdem belastend, weil die Ärzte selber hilflos und ratlos waren. Und im Endeffekt ist es dann eine Zusammenarbeit zwischen mir und den Ärzten geworden. Ich habe halt als betroffene Mutter angefangen, mich zu erkundigen, im Internet herumzugrasen, Selbsthilfeforen aufzuspüren. Das eine große internationale ist erst 3 Monate vor der Geburt meiner Tochter gegründet worden. Nur viel mehr Probleme als mit Ärzten habe ich eigentlich mit Behörden und Schulen und Horten gehabt.
Und bei der medizinischen Diagnose sozusagen, wie alt war Ihre Tochter?
6 Wochen. Sie war neugeboren und wir haben sofort gesehen, sie hat Probleme, also sie kommt mit dem Blutzucker nicht hoch. Das heißt, sie war so niedrig, dass sie immer kurz vor Koma oder eben tot im Schlaf gestanden ist. Da haben wir zuerst einmal Notfallmanagement gemacht mit Glucose, Dauerinfusion und ständiger Überwachung. Und ja, und bis wir aber zur richtigen Diagnose gekommen sind, hat es eben an die 6 Wochen gedauert, weil da waren verschiedene Tests notwendig.
Und haben Sie von Anfang an da mitbekommen oder halt gleich gewusst, dass es da, sagen wir mal, auch um Leben und Tod eventuell geht?
Ja, natürlich, ja. Also die Ärzte waren auch wirklich sehr panisch und hatten auch gesagt, man weiß nicht, ob das Kind überlebt und wenn es überlebt, ob es nicht mit einer sehr schweren Behinderung davon kommt. Also es war irgendwie alles drin und das war natürlich ganz grauslich. Also mein Leben war mit einem Schlag vollkommen verändert. Teile davon vorbei, ja. Das sage ich jetzt natürlich ohne Vorwurf, aber ich habe einfach wirklich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und dann war natürlich auch eine sehr große Todesangst dabei.
Nach der Schilderung von der Frau Dr. Promussers, wie war jetzt die Diagnose bei Ihrem Sohn, Frau Formanek? Ich nehme an, nach außen hin weniger aufregend.
Natürlich nicht so dramatisch jetzt wie bei der Frau Promussers. Ich habe allerdings die Diagnose bekommen von meinem Sohn, zum Glück relativ rasch, weil ich eine sehr gute Orthopädin hatte. Ich habe die Diagnose bekommen, er hat Rheuma. Die Ärztin hat dann gemeint, er soll sich hinsetzen, er soll nicht gehen, nicht stehen, sonst gehen die Gelenke kaputt.
Und Ihr Sohn war damals
Mein Sohn war damals 8 Jahre alt und ich bin so mit dieser Diagnose heimgegangen und immer wenn er sich natürlich bewegt hat, habe ich nur kaputte Gelenke gesehen, weil ich hatte ja keine Ahnung. Und am liebsten hätte ich ihn natürlich angebunden, weil kaum hat er sich bewegt, sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen, um Gottes Willen, Gelenk kaputt und Schaden und Behinderung und. Es war eigentlich schon auch eine furchtbare Zeit, aber natürlich mit einem doch weniger dramatischen Hintergrund jetzt wie bei der Frau Promussas.
Und wenn die Ärztin gesagt hat, er soll nicht gehen, nicht stehen, was sollte er sonst tun?
Die Info habe ich nicht bekommen. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Information bekommen. Er hat Rheuma und ja, das war's. Bis dahin wusste ich ja gar nicht, was heißt jetzt eigentlich kindliches Rheuma. Habe mich natürlich auch mit dem Thema noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich habe die Diagnose gehabt, kaputte Gelenke und...
Sie sind auch mal nach Deutschland gefahren?
Genau, ich bin dann ein Jahr später bin ich in eine Spezialklinik in Garmisch-Partenkirchen, das ist die weltweit größte und älteste Kinder- und Rheuma-Klinik, gekommen. Und dort habe ich zum ersten Mal Informationen bekommen, habe mich mit anderen Müttern austauschen können, habe durch Gespräche vieles erfahren, was bei anderen Kindern auch so ist, was oft von den Ärzten, das ist nicht typisch, ich gehört habe. Und ja, ich bin eigentlich ich und mein Sohn erstmal ernst genommen worden. Also es hat Informationsbroschüren gegeben. Es ist auch wichtig, sehr viel zu wissen, weil sehr viele Ärzte gar nicht wissen, dass Kinder Rheuma bekommen können. Und man muss dann eigentlich sehr viel selbst wissen, was jetzt, ob das Kind geimpft werden darf oder wie es behandelt werden darf oder dass die Augen betroffen sein können durch diese ganze Reihe an Informationen dort und was die halt für Rheumakinder machen, bin ich dann zu meiner Arbeit gekommen.
Aber ich möchte wieder zurück sozusagen die Frau Promussas fragen. Sie haben eine Diagnose erhalten für kleines Kind. Haben Sie schon irgendwas damit anfangen können, sich was vorstellen können?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Also nie davon gehört und ich kenne auch bis heute viele Mediziner, die nie was davon gehört haben. Also da müssen wirklich Spezialisten ran und in Österreich gibt es derzeit genau eine, die das kann. Ja.
Das ist die Professor Schobermacker. Sind Sie zu der dann gekommen?
Ja, weil ich an der Uniklinik gelandet bin. Es war so, dass ich meine Tochter in der Semmelweis-Klinik geboren habe. Die hatten dort gar nichts, auch keine Intensivstation. Die waren aber so geistesgegenwärtig und haben mir das Kind sofort weggenommen und in der Nacht noch nach Glanzing überstellt. Dort waren wir dann 3-4 Wochen, aber auch dort waren die Ärzte sehr bald mit dem Latein am Ende und dann haben sie uns einfach in die Uniklinik ins AKH überstellt. Ja, und dann ging halt eins aufs andere. Also ich bin dann dort zuerst auch auf der nicht richtigen Abteilung gelandet und ein paar Wochen später, das war natürlich alles sehr belastend, jedes Mal das Rad neu zu erfinden, jedes Mal sich mit dem Pflegepersonal wieder zu arrangieren. Und irgendwann einmal bin ich dann auf der Abteilung von der Frau Professor Schober gelandet und dann waren wir eigentlich erst so richtig in guten Händen. Ja, also dass man sagen kann, die hatte schon Fälle und die hat sich auch in der Literatur ausgekannt. Trotzdem haben wir natürlich viel probieren müssen, alle drei Therapievorschläge mal durchprobieren. Und obwohl ich selber aus der Wissenschaft komme, würde ich mit heutigem Wissen auch zu noch mehr Dingen Nein sagen. Und ich stehe auch dazu, dass einige Dinge wirklich erprobt worden sind. Ja, und letztendlich sind wir dann mit der richtigen Therapie auch nach Hause gegangen. Das hat aber wirklich fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir soweit waren.
Ihre Tochter ist jetzt 11 Jahre alt. Wie geht's ihr?
Verhältnismäßig gut. Soweit ich weiß, ist sie das einzige Hyperinsulinismuskind in ganz Mitteleuropa, das ein Gymnasium besucht, weil die Gefahr bei dieser Krankheit darin besteht, dass große Gehirnschäden entstehen können durch die ständige Unterzuckerung, vor allem in den ersten drei Lebensjahren. Gut, ich habe auch meinen pharmazeutischen Hintergrund und habe natürlich ein Gefühl für Dosen und für Medikamente. Und also ich habe sie großteils dann auch wirklich selber eingestellt und auch regelmäßige engmaschige Kontrollen am AKH gehabt. Heute ist es soweit, also sie weiß Bescheid, sie kennt sich ganz gut aus. Sie kann natürlich noch nicht alles selber machen, weil man ihr nicht die gesamte Verantwortung übergeben kann. Aber ich habe mit den Professoren an der Schule, die ich grob eingeschult habe, weil das natürlich schwierig ist im Gymnasium, ich kann nicht 12 Professoren
darf
einschulen.
Darf ich Sie kurz fragen, was braucht Ihre Tochter? Was hat sie, sie muss immer Medikamente bei sich oder muss sie jede Stunde überprüft, untersucht werden?
Genau,
ob sie
also
gut
sie
geht?
Muss alle 40 Minuten etwas machen. Entweder das Blutzucker messen oder Sondennahrung zu sich nehmen, einen Snack essen oder ein Notfallmanagement, wenn es nötig ist, also wenn sie zu tief ist, Glucose gleich, oder eben eine Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Und am Abend bekommt sie, also sie hat noch immer eine Magensonde und eine Pumpe. In der Pumpe ist eine Medikation drinnen als Dauerinfusion angelegt. Die muss alle 3 Tage circa umgestochen werden. Also die wird von mir neu befüllt. Und dann hat sie noch eine Magensonde, weil ich sie natürlich im Schlaf weiter ernähren muss. Zeit mit einer Ernährungspumpe und derzeit probieren wir eben mit einer Mercena-Lösung, dass ich sie hochspritze und regelmäßig messe. Und ab einem gewissen Zeitpunkt geht's dann.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihre Tochter ist 5 oder 6 Stunden in der Schule, kann sie da alleine bleiben, sich selber versorgen oder ist so vorbereitet?
Nein, natürlich nicht. Also alleine ist sie nicht und es ist sowohl die Nachmittagsbetreuung als auch die Lehrer sind eingeschult und es gibt so einen Kontrollzettel und sie hat ein Handy, da stellt sie sich die Zeiten selber. Und die jeweilige Betreuungs- oder Lehrperson muss eben schauen, dass sie das macht oder ihr im Notfall eben helfen. Und dann wird dieser Handgriff auch abgezeichnet, sodass ich am Abend sehe, dass alles gemacht worden ist.
Dann möchte ich wieder zurückgehen zu Frau Formanek. Jetzt wurde schon das Thema Schule angesprochen. Wie war das bei Ihrem Sohn? Der hat eben eine Schmerzerkrankung. Schmerzen hat er, die sieht jemand von außen nicht unbedingt. Wie ist es bei einem kleinen Kind, das in den Kindergarten kommt und vielleicht sagen will, dass es Schmerzen hat?
Also bei uns hat es ja in der Volksschule begonnen, also Kindergarten war ja bei meinem Sohn noch kein Thema. In der Volksschule, muss ich sagen, hat es eigentlich nicht so gut geklappt. Das heißt, von der Direktorin eigentlich schon, weil die hatte im Bekanntenkreis einen Bechterew-Jugendlichen und hatte daher den Zugang. Und die Volksschullehrerin von meinem Sohn hat es eigentlich nicht so wirklich ernst genommen. Und es hat auch eigentlich von der Klassengemeinschaft dann nicht sehr gut funktioniert. Er hat dann ins Gymnasium gewechselt und seit dem Zeitpunkt, muss ich sagen, also er geht jetzt ins BRG 21 in der Franklinstraße und dort funktioniert es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, durch kleine Änderungen, so wie dass er eben seine Schularbeiten am Computer schreiben darf oder für die Schularbeiten eine Schreibzeitverlängerung hat aufgrund seiner Handschrift, da kann er eben nicht so schnell schreiben und hat natürlich auch Schmerzen in den Fingern. Oder dass er mit dem Aufzug fahren darf, funktioniert das eigentlich sehr gut. Er wird überall eingebunden, auch in Sportwochen oder sonstiges, versucht man immer, dass er mitfahren kann. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Die Mitschüler akzeptieren das alle, sehen das auch nicht jetzt als Vorteile, die er da hat, sondern einfach, dass das notwendig ist, dass auch er einen ganz einen normalen Schulalltag verbringen kann. Und das ist natürlich schon sehr hilfreich, was natürlich aus meiner Erfahrung als Selbsthilfengruppenleiterin bei nicht allen der Fall ist. Also ich habe in meiner Gruppe auch Kinder, die Schule wechseln mussten, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Es gibt auch immer wieder in Kindergärten Probleme, weil die nicht einsehen, dass sie das Kind eventuell im Kinderwagen führen müssen, weil es eben nicht so lange gehen kann und biete halt dann immer wieder an, auch meine Hilfe, dass ich dort dann in die Schulen oder Kindergärten gehe und die Lehrer oder die Betreuer in Kindergärten einfach aufkläre, warum das so sein soll und dass das halt jetzt nicht irgendeine Spinnerei von der Mutter ist, sondern dass das einfach notwendig ist, um den Alltag des Kindes zu erleichtern und dass es integriert sein soll ja in der Klasse oder im Kindergarten und dass man halt durch kleine Änderungen das auch so gestalten kann, dass sie mitmachen können.
Da möchte ich gleich die Frau Promusters fragen. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Tochter bis zur 8. Klasse oder halt bis zur Matura in der Schule bleibt?
Ja, absolut. Also in dieser Schule ist, wie gesagt, überhaupt kein Problem.
Hatten Sie mit einer anderen Schule ein Problem oder anderen
Lehrern? Ja, genau. Also ich kann die Erfahrungen von der Frau Formanek nur bestätigen. Ich hatte mit einem Privatkindergarten überhaupt kein Problem, weil die waren eben auch gut geschult von mir und dort bekam sie auch Therapie und Förderprogramme. Sie hatte einen Integrationsplatz. Aber die Volksschule war genauso problematisch wie bei der Frau Formanek, wobei es bei uns eben nicht die Lehrer waren, die haben sich alle einschulen lassen. Es war die Schulleitung und die vor allem die Nachmittag die Hortbetreuung. Also das war wirklich eine Katastrophe. Stella hat überhaupt nirgends mitgehen dürfen. Es ist dann auch den Pädagogen von oben Druck gemacht worden. Sie dürfen das alles nicht angreifen, sie dürfen nichts machen für das Kind. Gewisse Sachen haben sie dann nach langen Verhandeln und Einschulen und Gesprächen doch gemacht, aber ich musste wirklich jedes Jahr mit dem Stadtschulrat, mit den Integrationsberaterinnen neu verhandeln um Extrastunden, um eine Begleitlehrerin. Die Stunden sind immer weniger geworden, die sind dann zum Teil auch für was anderes verwendet worden, obwohl es definitiv für meine Tochter zugesagt worden ist. Also die 4 Jahre Volksschule, die habe ich wirklich fast traumatisch in Erinnerung, gell? Und dann war der wohltuende Wechsel ins Gymnasium, wo von vornherein feststand, also die Direktorin war gleich ganz offen und hat gesagt, es kann ja bei uns auch jederzeit sein, dass ein Kind mitten unter der Schulzeit eine Krankheit oder Behinderung bekommt. Warum sollten wir das Kind ausschließen? Und in dem Moment, wo wir gut geschult sind und jederzeit mit ihnen Rücksprache halten können, soll das kein Problem sein. Und so ist es auch. Und ich erlebe das als absolut große Erleichterung. Ja.
Und in der Volksschulzeit, waren Sie da eine Einzelkämpferin oder hat es irgendjemand gegeben, der Sie unterstützt hat? Also jetzt vielleicht Lehrer, Freunde, Ärzte?
Ich hatte da eben auch meine Selbsthilfegruppe schon gegründet. Ich meine, ich selber war für mein Kind natürlich eine Einzelkämpferin, aber ich bin bald draufgekommen, dass ich kein Einzelfall bin. Ja, und das ist ja auch das, was man den betroffenen Eltern immer versucht, weiszumachen. Es geht nur um ihr Kind und nur für ihr Kind können wir diese Extrawürste nicht einführen. Das stimmt aber nicht. Ja. Also es gibt wirklich ganz viele Familien mit Kindern mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, die leicht zu integrieren wären, wo es jetzt einfach nur an gesetzlichen Regelungen, an Versicherungen oder auch am guten Willen mangelt. Ja. Und ich kämpfe wirklich dafür, dass der gute Willen allein nicht mehr das Kriterium sein darf, weil solange man von Freiwilligkeit abhängig ist, wird das immer ein Gnadenakt. Und das kann nicht sein. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen einfach auch echt integriert werden, ja. Weil alles andere ist Augenauswischerei. Ja. Sie haben die gleichen Rechte, die gleichen Bedürfnisse und halt noch ein paar spezielle dazu, aber es ist alles machbar, ja. Ja, und es bräuchte halt mehr Geld und mehr Einsatz und ein bisschen auch eine Umverteilung, ja, weil ich brauche ja nicht unbedingt Sonderschulen als Ghettos, wo man dann die Kinder zur Not abschieben kann, sondern diese Sonderpädagogen, deren Wissen wir natürlich hoch schätzen, die können ja auch woanders arbeiten, ja, aber das ist halt wirklich schon ein Politikum.
Sie haben schon selber gesagt, Sie sind zu einer Selbsthilfegruppe gekommen. Wie heißt die und was macht sie? Für wen ist sie da?
Also selber gekommen bin ich schon übers Internet Jahre davor zu einer virtuellen Hyperinsulinismus-Selbsthilfegruppe. Aber selber gegründet habe ich dann die Lobby for Kids, der hatte aber eine Vorgeschichte. Und zwar haben engagierte Pädiater und Pädiaterinnen das Buch Weggelegt geschrieben. Und da wurden einige Missstände in der Kindermedizin aufgezeigt, was auch wirklich großen Widerhall gefunden hat, beziehungsweise es kam auch zu Prozessen. Und die Schlussfolgerung dieses Buches war, Kinder haben einfach keine Lobby und es braucht so etwas. Ja. Und einige Co-Autorinnen haben sich dann zusammengeschlossen, im Speziellen eine, die hat mehrere Selbsthilfevertreterinnen schon um sich versammelt und auch betroffene Eltern und da war ich von Anfang an dabei. Und es hat sich bald herauskristallisiert, dass eben ein Arzt seine Gruppe nicht führen kann und soll, sondern es soll jemand Betroffener den Sprecher machen und wurde halt sehr bald ich dazu gewählt. Und dann war das einmal so eine freie Plattform und im Endeffekt habe dann aber ich den ganzen Struktur gegeben und einen Verein daraus gemacht. Und das war alles im gleichen Jahr, in dem meine Tochter in die Volksschule gekommen ist, mein Sohn geboren worden ist und eben die Kinderlobby einen Namen bekommen hat, Lobby for Kids. Also wir sind natürlich eine Selbsthilfegruppe, wir bestehen aus betroffenen Eltern mit chronisch kranken und behinderten Kindern, nehmen uns aber prinzipiell aller Kinderanliegen an, wobei sich eben herausstellt, dass die mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen natürlich mehr Probleme haben als die anderen, aber wir schließen von vornherein einmal kein Kind aus, weil wir wissen ja nicht, welches morgen krank oder gesund sein wird. Also es kann natürlich in beide Richtungen beides geben. Und wir setzen uns zusammen eben hauptsächlich aus betroffenen Familien und dann aber eben auch vielen anderen Kinderselbsthilfegruppen, die ein großes Netz bilden. Und das ist auch das Ziel. Ja. Also wir wollen mit diesem großen Netzwerk Eltern auffangen und ihnen bei Problemen helfen, die wirklich fast überall vorhanden sind. Ja. Sprich eben im Schuld- und Betreuungssystem, im Gesundheitssystem, im Gesellschafts- und Sozialsystem. Und dann haben wir eben noch einen wissenschaftlichen Beirat Anhängern aus Kinderärzten, Fachärzten, die sind auch Mitglieder, haben aber kein Stimmrecht, sondern stehen eben beratend zur Seite.
Und kann man sagen, dass Kinder mit Behinderungen und oder chronischen Krankheiten dort gut aufgehoben sind in ihrer
Selbsthilfegruppe? Ja, also die Gruppe läuft sehr erfolgreich. Wir haben wahnsinnig viel Arbeit, also ich dürfte eigentlich gar nichts mehr daneben machen. Ja. Aber es ist natürlich ein Ehrenamt, man kann nicht davon leben. Aber es wird immer mehr, weil wir mittlerweile wirklich so ein gutes Netz haben, dass wir fast alle Probleme, also vor allem kleinere, wenn es jetzt um, weiß nicht, den richtigen Therapeuten oder ein Therapiegerät oder eine passende Gruppe zum Austauschen, also das können wir immer ganz schnell lösen. Das kann man übers Internet und per E-Mail machen, zum Teil auch über persönliche Gespräche. Das ist das eine. Das andere ist die größeren globalen Probleme, wie eben Betreuungssituationen in Horten und Kindergärten oder Schulen. Also da machen wir auch wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit und auch Druck auf Politiker, weil wir dafür kämpfen, dass sich die Dinge einfach ändern. Ja? Also es kann nicht sein, dass diese Kinder nicht die gleichen Rechte haben wie andere Kinder auch und dass es ständig Probleme gibt mit Kindergartenplätzen oder Hort-Nachmittags-Betreuungsprobleme, auch Probleme in der Schule, weil die gesetzliche Regelung einfach nicht eindeutig ist. Und dann nehmen wir auch sehr viel teil an Fachtagungen, also werden oft eingeladen, Vorträge zu halten, arbeiten zusammen mit der politischen Kindermedizin, mit der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit.
Hat Ihre Selbsthilfegruppe heute eine Homepage?
Das ist www.lobby4kids.at, wobei Lobby4Kids in einem Wort geschrieben wird und vor als Vierer, also Lobby4Kids. Mhm. Also derzeit wird gerade eine Datenbank gebaut, wo wir alle unsere Einzelfallbetreuungen ordnen und sortieren, weil natürlich oft Probleme sich wiederholen und langfristig natürlich auch der Überblick verloren wird, wann wurde wie was gelöst. Und zu dem Zweck sind wir sogar vom Gesundheitsministerium unterstützt worden, dass wir diese Datenbank aufbauen.
Jetzt möchte ich die Frau Formanik wieder fragen. Die Rheumalis-Selbsthilfegruppe haben Sie aufgebaut? Ich habe schon selber auf die Homepage geschaut. Die bietet wirklich sehr viel Informationen, so dass man es auch versteht, wenn man keine medizinische Vorbildung hat. Und ich finde, sehr praktische Tipps gibt es da, wo man sich vorstellen kann, ja, was können Kinder mit Rheuma für Probleme haben? Haben Sie die Selbsthilfegruppe alleine aufgebaut oder mit anderen zusammen?
Also ich habe die Selbsthilfegruppe alleine aufgebaut. Wie ich dazu gekommen bin, war Folgendes. Ich war ja mit meinem Sohn und bin auch heute noch immer in Deutschland in der Kinderrheumaklinik. Und dort ist auch die Deutsche Rheumaliga vertreten. Und ich habe einfach dort gesehen, dass man sehr viel für rheumakranke Kinder bewirken kann. Und habe mir dann gedacht, das müsste ja eigentlich bei uns auch möglich sein. Ja, und so habe ich mich dann entschlossen, diese Gruppe zu gründen. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, wird auch immer mehr natürlich. Es ist ganz wichtig, wir haben einmal im Monat Treffen, wo sich die Eltern austauschen können. Und das ist immer wieder so, dass halt, wenn frisch Betroffene kommen, der Satz kommt, endlich versteht mich jemand. Das ist eben ganz ein wichtiger Aspekt, dass die Eltern miteinander reden können und sehen, es hat jeder die gleichen Probleme mit der Erkrankung und sei es jetzt schulisch oder mit Medikamenteneinnahme oder Erziehung oder sonstiges, also sie sind nicht alleine, das ist ganz, ganz wichtig. Ich biete eben an, dass ich in Schulen und Kindergärten gehe und dort Aufklärungsarbeit mache. Ich bin auch sehr viel auf Tagungen und Veranstaltungen, um mich weiterzubilden natürlich. Ich veranstalte auch mit meinem Therapeutenteam Therapeutenschulungen, weil natürlich die Therapeuten vor Ort sitzen sollten und es gibt sehr, sehr wenig Therapeuten, die auf kindliches Rheuma spezialisiert sind. Das ist ein großes Problem bei dieser Erkrankung noch immer. Ich mache einmal im Jahr eine Intensivtherapiewoche für rheumakranke Kinder mit Eltern, Geschwistern, der ganzen Familie, weil eine chronische Erkrankung immer die ganze Familie betrifft. Nach dieser Woche zeigt sich halt immer wieder, dass es irrsinnig wertvoll ist, wenn die Eltern einmal sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, dass die Geschwisterkinder sehen, ich bin nicht das Einzige, das jetzt ein Geschwisterkind hat, wo ich immer mitgehen muss und ja, wo es halt die und jene Probleme gibt und auch selbst für die Rheumakinder, dass sie einmal eine Woche einfach so sein können, wie sie sind, sich nicht erklären müssen, weil sie hinken oder vielleicht es ihnen heute nicht so gut geht und sie steif sind. Ich mache einmal im Jahr auch einen Kinderrheumatag, eben mit Ärzten, wo es Vorträge gibt.
Also Sie setzen wirklich viel Zeit und Kraft ein. Wir sind ziemlich am Ende unserer Zeit und ich möchte jetzt fragen, Sie haben beide schon Erfahrung, weil Ihre Kinder über 10 Jahre alt sind, beide. Frau Promosas, was Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sich so von gesetzlicher und offizieller Seite in Österreich oder auch von medizinischer Seite am ehesten für Ihre Tochter wünschen oder für Kinder, denen es ähnlich geht?
Ja, das ist ganz einfach. Also es ist einfach gesagt, natürlich nicht leicht umzusetzen, aber es ist nicht unmöglich. Ja. Also ich wünsche mir, dass es eine gesetzliche Regelung gibt und vor allem, dass auch bestehende Gesetze eingehalten werden, weil es gibt ja auch UN-Menschenrechtskonventionen, es gibt UN-Konventionen für zur Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen und ohne. Also alle diese Dinge gibt es ja schon, die werden in Österreich nur sehr zäh umgesetzt. Ja. Ich wünsche mir einfach, dass echte Integration möglich ist, also dass Kinder mit und ohne Behinderungen und mit und ohne chronische Erkrankungen miteinander spielen und leben und lernen können, dass die Ressourcen bereitgestellt werden, dass eben medizinische Betreuung oder beziehungsweise pflegerische Betreuung auch möglich ist, also sowohl in der Schule als auch in Kindergärten und Horten und Nachmittagsbetreuungen. Weil die Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen genauso Teil der Gesellschaft sind und weil die Gesellschaft auch nie bedenkt, dass sie selber dran wächst, ja, wenn alle Mitglieder gleiche Rechte und Chancen haben. Also das ist unser Hauptanliegen eigentlich. Mhm. Ja. Und nachdem die meisten Kinder, die ich kenne, mit ihren Behinderungen und Krankheiten sehr gut zurechtkommen, ja, also ist es einfach schön zu sehen, wie gut sich manche entwickeln, wenn das Umfeld stimmt und wenn die Integration passt. Ja. Dazu gehört aber auch, dass sie leicht Zugang zu den nötigen Therapien bekommen. Es geht bei Kindern immer um Zeitfenster, in denen etwas gemacht werden muss. Danach ist es zu spät. Ja. Und das muss sich Österreich einfach leisten können. Ja. Da geht es um das Alter zwischen 4 und 8 normalerweise. Und es ist immer noch so, dass Kinder hohe Selbstbehalte zahlen müssen für Therapien wie Ergo, Physiologo und aber auch Psychotherapie. Da ist immer zu wenig Geld da und rein statistisch kann man sagen, ab Oktober gibt es eigentlich keine Plätze mit Kassenverträgen mehr. Ja? Und das sind Dinge, die müssen einfach geändert werden. Und das Geld ist da, es müsste nur umverteilt werden. Ja?
Die Frau Formadek hat jetzt oft genickt und hat, glaube ich, eigene Erfahrungen. Was ist aus Ihrer Sicht eben für Kinder mit Rheuma wichtig? Was gehört geändert in Österreich?
Also ich möchte mich der Frau Promussius natürlich anschließen, alles was sie gesagt hat. Und es ist wirklich so, dass, glaube ich, viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden muss, eben über chronisch kranke und behinderte Kinder, dass der Therapiezugang erleichtert werden muss, weil, wie sie sagt, also wir haben sehr hohe Selbstbehalte bei den Therapien, die sich natürlich nicht alle leisten können. Wir haben sehr wenig Therapieplätze überhaupt. Und wenn das Jahr zu Ende geht, werden die Therapien auch immer eher gestrichen oder wenn man irgendwas braucht. Also das zeigt sich auch immer wieder. Wir mussten auch vor Jahren darum kämpfen, dass die Kinder überhaupt regelmäßig Therapie bekommen, weil sie uns zusammenstreichen wollten aufs ganze Jahr 10 Therapieeinheiten auf 30 Minuten. Und das wäre für einen Rheumapatienten, wie wenn er überhaupt nichts machen würde, weil es bei einem Rheumapatienten einfach um die Bewegung geht und es wichtig ist, dass die Gelenke durchbewegt werden und therapiert werden und es auch dem Staat zugute kommt, weil ein gut therapierter Rheumapatient kann auch sein Leben irgendwann selbst bestreiten und bleibt der Gesellschaft auch als wertvolles Mitglied erhalten und landet nicht irgendwann in einer Invalidenpension oder sonstiges. Ja? Also es ist ja eigentlich gut für den Staat. Ja, es wäre einfach wichtig, dass mehr Information an die Öffentlichkeit geht und dass sie wirklich integrierter sind und ein gutes Miteinander, das wäre einfach sehr, sehr wichtig.
Okay, dann sage ich an dieser Stelle ganz vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind, Frau Formanek. Vielen Dank an die Frau Promussers, dass Sie sich Zeit genommen haben, an Ihrem Arbeitsplatz in Ruhe zu telefonieren und auch, dass Sie dazu bereit waren, über Ihre Erfahrungen halt zu sprechen. Vielleicht kann man durch diese Sendung ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, werden wir mal sehen. Und ich sage auf Wiederhören bei Freak Radio.